Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Lebenswerk Weingarten. Weitere Informationen und die Aufzeichnung des gesamten Gottesdienstes findest du unter www.lebenswerk-weingarten.de.
Danke euch. Es ist eine Freude, mit euch Jesus zu dienen. Ah, Leute, es ist so schön. Das sind die Leute, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeiten darf. So. Ja, Mara hat gesagt, man kommt hier rein und es fühlt sich an wie eine große Familie. Und das seid ihr auch. Ich meine, ich bin vor 9 Jahren auch hier reingekommen und es hat sich angefühlt wie eine große Familie. Und das hat sich nicht verändert. Und es ist immer noch genauso. Und deshalb behaltet es bei. Lasst euch das nicht nehmen. Das ist eine Riesenstärke, die ihr hier habt. Dass ihr eine Familie seid. Dass ihr eine Familie seid, die Jesus nachfolgt. Und ja, in einer Familie gibt es Streit. Ja, in einer Familie gibt es Probleme. Ja, in einer Familie geht man sich mal tierisch auf den Keks. Aber ich wünsche euch und ich bete für euch, dass ihr trotzdem eins sein dürft, auch wenn ihr nicht einig seid. Das ist irgendwie, was ich so auf dem Herzen habe. Ich glaube, wenn wir anfangen, Streit zu tabuisieren, dann entsteht daraus Frustration, dann entsteht daraus Bitterkeit und dann kommen nach 15 Jahren irgendwelche Sachen hoch. Hey, du hast vor, keine Ahnung wann, irgendwann wird das gesagt. Wenn ich mit meiner Frau streite und wir sprechen uns nicht aus, dann irgendwann 20, nee gut, wir sind 3 Jahre verheiratet, 20 Jahre später ist ein bisschen viel, 20 Tage später ist da auf einmal ein Frust und dann kracht es richtig. Und deshalb, ich weiß nicht, ich habe einfach gerade das Gefühl, ich will euch ermutigen, dass ihr mit dem Mindset Jesus nachfolgt. Wir können eine Einheit sein, auch wenn wir uns gerade nicht einig sind. Weil jetzt Face it, hier drin sitzt was, 30, 40 Leute. Ihr könnt es versuchen, aber der Herr hat mir was gegeben, da würde ich gerne drüber reden. Ich habe eigentlich so 3 Dinge. Ich habe mir gestern so drüber nachgedacht, weil Jesus hat mir ein Thema gegeben, das mir sehr auf dem Herzen liegt. So, meine Leute haben das, glaube ich, 10 Mal im letzten halben Jahr gehört. Habe ich so überlegt, okay Jesus, aber warum eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich rede eigentlich hauptsächlich nur über 3 Dinge. Und das ist Hunger, Feuer und Sterben. Das sind so die 3 Dinge, über die ich rede. Und ich glaube, ich rede heute über alle 3. Aber das sind meiner Meinung nach so die 3 Dinge, die die Gemeinde, die Braut Christi gerade braucht. Wir brauchen mehr Hunger nach seiner Gegenwart. Wir brauchen mehr von seinem Feuer. Und wir müssen wieder neu lernen, was es bedeutet, ein lebendiges Opfer zu sein. Was es bedeutet, für uns selbst zu sterben und unser Leben auf den Altar zu legen. Und jemand, der das wirklich verstanden hat, war König David. Und 1. Chronik 21, ab Vers 19 steht, David tat, was der Herr ihm durch Gad befohlen hatte und machte sich auf den Weg. Vorgeschichte ist ein bisschen komisch. Gott ist sauer auf David, Gott verflucht das Volk. David betet, es wird wieder in Ordnung und danach gibt Gott David den Auftrag, hey, geh dorthin, ich habe deinen Platz vorbereitet, geh da einfach hin. Und dann heißt es eben, David tat, was der Herr ihm durch Gad befohlen hatte und machte sich auf den Weg. Arauna, dem der Ort gehört hat, der gerade beim Dreschen des Weizens war, wandte sich um, sah den Engel, seine 4 Söhne, die bei ihm waren, versteckten sich. Als Arauna David kommen sah, verließ er die Tenne und warf sich vor ihm zu Boden. David sagte zu Arauna, ich möchte diese Tenne zu einem Altar errichten, damit diese Plage aufhört. Nimm sie, mein Herr, und tu mit ihr, was du willst, sagte Arauna zu David. Hier sind Rinder für die Brandopfer und als Brennholz kannst du die Dreschlitten und als Speiseopfer den Weizen nehmen. Ich schenke dir alles. Doch der König antwortete Arauna, nein, ich möchte dir auf jeden Fall den rechtmäßigen Preis dafür zahlen. Ich will nicht dein Eigentum nehmen und dem Herrn geben und ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Und David gab Arauna 600 Goldschekel als Preis für die Tenne. Dann errichtete er dem Herrn einen Altar und brachte Brand- und Friedensopfer dar. Als David betete, antwortete ihm der Herr. Er ließ Feuer vom Himmel auf den Brandopferaltar fallen. Das ist eine meiner absoluten, wenn nicht vielleicht sogar meine absolute Lieblingsbibelstelle, weil es uns so viel darüber verrät, wie wir Gott nachfolgen können und was Gottes Herz dafür ist, dass wir ihm nachfolgen. David hat was verstanden. Ich meine, David hat offensichtlich Dinge verstanden, die du eigentlich erst im Neuen Testament mit dem Heiligen Geist hättest verstehen können. Aber David hat verstanden, was es bedeutet, ein Liebhaber zu sein. Wenn ihr einen Freund, eine Freundin habt, wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr vielleicht einfach gute Freunde habt, wenn die Person, die euch sehr, sehr wichtig ist, Geburtstag habt, dann verschenkt ihr nicht einfach irgendeine Celebrations-Packung, die ihr von einem Jahr bekommen habt, einfach weiter. Wenn meine Frau Geburtstag hat, verschenke ich ihr nicht einfach irgendwas, was mir irgendjemand mal umsonst gegeben hat und gebe es ihr wieder zurück. Sondern ich schenke ihr etwas, was mich etwas gekostet hat. Sei das finanziell gekostet, sei es, dass ich Zeit investiert habe, sei es, dass ich was mache, worauf ich keinen Bock habe. Sei es, dass ich mit ihr irgendwelche Disney-Filme gucke, die ich zum Sterben langweilig finde. Aber wenn man jemandem etwas gibt, der einem wichtig ist, wenn man jemandem etwas schenkt, dann will man ihm etwas geben, was sich was gekostet hat. Und David hat das verstanden. Und was ich immer so spannend finde, ist, es ist ein bisschen verdreht in der Art und Weise, wie Gott normalerweise wirken kann. David hätte dort hingehen können und Gott sagt, hey, komm, geh und kauf diesen Ort. Und David wäre hingegangen und Arauna guckt ihn an und sagt, du bist mein König, ich gebe es dir alles umsonst. Und wie viele von uns hätten darin den Willen Gottes gesehen? Hey, Natascha und ich haben gerade das dritte Auto in 2 Jahren geschenkt bekommen. So, nur eins davon ist kaputt gegangen, das andere mussten wir in Amerika lassen. Ich bekomme ein Auto geschenkt und ich gehe da ja nicht hin mit der Einstellung, oh nein, 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 bitte schenk mir dieses Auto nicht. Ich will dir den vollen Preis bezahlen, am besten den Neupreis. Nein, sondern ich kriege dieses Auto geschenkt und ich denke mir, Jesus, danke, kostenlose Autos. Und wie einfach wäre es gewesen, dass David da hingeht und Arauna sagt, hey, ich gebe es dir umsonst. Und David hätte den Willen Gottes darin gesehen, weil er gesagt hätte, wow, Gott gibt mir einen Auftrag und dann bekomme ich sogar umsonst. Let's go. Aber David hat gesagt, nein, ich will es nicht geschenkt bekommen, weil ich bin hier gerade als ein Liebhaber Gottes. Und ich komme hier als jemandem hin, der dem Herrn ein Opfer bringen möchte. Und ich will nicht, dass es ein Opfer ist, das mich nichts gekostet hat. Ich will nicht, dass es ein Opfer ist, für das ich nichts gegeben habe. Und meine Frage an uns ist heute ein bisschen, was ist unser Opfer? Ich werde nachher nochmal im Detail darauf eingehen, aber was sind die Dinge, die wir Gott geben, weil sie uns etwas kosten? Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass du nachher im Lobpreis nach vorne rennst, dir 2 Flaggen schnappst und durch die Gegend tanzt, obwohl du 0 Taktgefühl hast und jeder dich anguckt und sich fragt, was ist los mit ihm? Es kann sein, dass du anfängst zu singen, obwohl du sonst nicht singen möchtest. Es kann sein, haltet euch fest, es kann sein, dass wir mit jemandem reden müssen, außerhalb der Gemeinde, den wir vielleicht gar nicht mögen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist uns heute Dinge offenbaren wird, wo er sagt, das ist das Opfer, bei dem ich möchte, dass du es mir gibst. Und ich stehe hier, weil jemand so ein Opfer gegeben hat. Ich war damals nicht besonders nett und freundlich. Hätte Deborah damals in der Schule nicht mit mir geredet und mich hier eingeladen, was sie garantiert einiges gekostet hat, dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Was ist unser Opfer? Was ist das wertvolle, kostbare Opfer, das wir Gott heute geben können? Oder in der nächsten Woche, im nächsten Monat, wie auch immer. Und ich würde gerne kurz ins Neue Testament hüpfen. Eine Person, die wirklich verstanden hat, was es bedeutet, Gott etwas zu geben, was sich etwas kostet, ist Maria. Und ich würde gerne ganz kurz ein bisschen früher einspringen. Lukas 10, ab Vers 38. Und zwar, das ist die Stelle, wo uns von Maria und Martha berichtet wird. Und ich denke, die meisten, die kennen die Stelle, ich lese sie trotzdem vor. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo eine Frau namens Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Es ist wieder so eine Stelle, wie ein bisschen die Situation, in der David den Platz umsonst bekommen hat. Martha hat nichts Falsches gemacht. Wir lesen die Stelle immer und wir denken, oh wow, Maria war die Gute, Martha war die Böse, aber Martha hat nichts Falsches gemacht. Wer von euch hätte nicht, wenn Jesus in dein Haus kommt, alles getan, um es Jesus recht zu machen? Es ist ja auch eine Frage der Ehre. Wenn ein hoher Gast zu dir nach Hause kommt, dann willst du, dass die Wohnung aufgeräumt ist. So, ich weiß nicht, wenn Matthias zu euch nach Hause kommt, dann guckt ihr vielleicht, dass ihr doch nochmal durchsaugt. Weiß ich nicht, vielleicht nicht. Aber wenn ihr Besuch erwartet von jemandem von Rang, von jemandem, der wichtig ist, dann ist es ja eine Frage der Ehre, dass ihr der Person was zu trinken anbietet, dass eure Wohnung aufgeräumt ist. Und Martha hat all das gemacht. Martha hat nicht per se etwas Falsches getan. Aber Martha hat für ihre Identität gearbeitet und nicht von ihrer Identität heraus. Martha hat die Dinge getan, damit sie Anerkennung von Jesus bekommt und nicht, weil sie wusste, wer sie in Jesus ist. Und die gefährliche Sache ist, wenn wir, Martha hat alles richtig gemacht, aber wenn wir eine Martha sind, ohne dass wir davor eine Maria waren, dann wird es richtig gefährlich für uns. Warum? Weil Maria wusste, wer sie ist. Maria wusste alles, was, abgesehen davon, dass Maria schon an diesem Punkt ein Riesenopfer gebracht hat, allein weil sie kulturell in dieser Kultur sich als Frau zu Jesus Füßen gesetzt hat, allein das war schon eine No-Go. Allein das muss sie schon was gekostet haben. Aber Maria hat auf Jesus geschaut. Maria hat verstanden, was es bedeutet in Johannes 15, wo Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Maria hat verstanden, was es bedeutet, in Jesus zu sein und nur Augen für ihn zu haben. Und wenn wir aus diesem Ort heraus, aus dieser tiefen Verwurzeltheit und Liebe für Jesus, anfangen, Jesus zu dienen, dann wird sein Feuer fallen, dann werden wir die Welt verändern, dann werden wir Jesus die Ehre geben und ihm ein Opfer geben, dass sein Wohlgeruch von ihm ist. Aber wenn wir die Dinge tun, aus Angst, etwas falsch zu machen, wenn wir die Dinge tun, weil wir Identität suchen, weil wir uns über das definieren, was wir tun, dann wird es gefährlich, weil dann werden wir wie Martha immer auf die Leute um uns rumschauen und anfangen, uns zu vergleichen. Was hat Martha gemacht? Martha hat gedient, um Anerkennung zu bekommen. Martha hat diese Anerkennung nicht bekommen. Was hat sie gemacht? Sie hat sich verglichen. Hey, aber ich mache mehr als Maria. Warum siehst du das nicht? Und wenn wir in einer Familie oder einer Gemeinde leben, in der wir anfangen, uns über unseren Dienst zu definieren, dann wird es richtig schwierig, weil dann wird Vergleich anfangen. Und Vergleichen ist Gift. Ich habe aufgehört, meine Teenager zu loben für das, was sie tun. Ich habe aufgehört, meinen Teenagern zu sagen, boah, das Worship-Set heute war richtig krass. Boah, du hast so gut auf den Heiligen Geist gehört. Du hast den Raum so gut geleitet. Wow, der Eindruck, den du hattest, war so gut, weil ich gemerkt habe, je öfter ich das mache, desto mehr versuchen sie, das zu reproduzieren, um Anerkennung zu bekommen. Ich habe angefangen, sie für das zu loben, wer sie sind. Ich habe angefangen zu sagen, wow, ich bin so stolz auf dich, du hörst die Stimme Gottes so gut. Wow, du bist so ein David, du bist so ein Diener von dem Herrn. Aber ich habe aufgehört, sie für spezielle Dinge zu ermutigen. Natürlich gebe ich positives Feedback. Aber wenn wir das, was wir tun, höher setzen als der, wie wir sind, dann ist es ein bisschen ungünstig. Und wie gesagt, eine Maria, die nicht zuerst eine Martha war, wird sich immer vergleichen und immer über das definieren, was sie getan hat. Aber das war nur ein kleiner Exkurs, Entschuldigung. Ich würde gerne weiterspringen zu Johannes 12. Da ist Jesus wieder bei Maria und Martha zu Hause, diesmal ein bisschen, nachdem er Lazarus auferweckt hat. Und Jesus kam zurück in das Haus und es heißt, dort wurde nun zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente, surprise, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet: Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Arme am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch haben könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Ihr müsst euch vorstellen, Maria ist in diesem Raum. Und all die Leute sind um Jesus rum. Seine Jünger, all die wichtigen Leute, die drumherum sind, all die Leute, die Jesu Lehren zuhören. Und Maria, wie gesagt, eine Frau, die sowieso schon nicht besonders viel Status hatte, sieht Jesus und sie geht zu ihm hin. Sie kniet vor ihm nieder. Sie zerbricht dieses Parfüm, das, glaube ich, ungefähr ein Jahresgehalt wertvoll war. Sie zerbricht dieses Parfüm auf seinen Füßen, salbt ihn, trocknet seine Füße mit ihren Haaren ab. Alles an dieser Stelle geht gar nicht. Ganz ehrlich, wie viele von uns würden Maria aus dem Gottesdienst rausschicken, wenn sie das in unserer Gemeinde tun würde, während im Gottesdienst? Da sitzt der Messias, der Herr der Herr, der König der Könige und lehrt. Und diese Frau kommt rein, unterbricht ihn. Wie gesagt, wir können es uns nicht so ganz vorstellen. Sie war eine Frau. Das war damals ein big deal, das ist heute nicht mehr so. Sie kommt als Frau, sie unterbricht ihn, sie kniet zu seinen Füßen, sie schüttet Parfüm, mit dem man alles Mögliche hätte machen können, auf seine Füße, weil sie ihn im Herzen gefühlt hat, das ist Jesus und das ist, was ich tun muss. Und ich liebe Maria, weil Maria in diesem Moment dem Herrn ein Opfer gegeben hat, das sie etwas gekostet hat. Es hat sie ihre soziale Anerkennung gekostet. Es hat sie ein Jahresgehalt gekostet. Es hat sie gekostet, was andere über sie denken. Und ganz ehrlich, wenn wir in unserem Alltag sind, vielleicht sind wir in ähnlichen Situationen, in denen der Heilige Geist und sagt, hey, bitte tu was. Ich hab einen Freund bei uns in der Gemeinde, der musste damals bei sich in der Schule, in der Mensa, auf einen Tisch springen und das Evangelium predigen. Weil der Heilige Geist ihm das gesagt hat. Und er hat es gemacht. Was? Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Aber hier ist die Frage. Was ist denn passiert, nachdem Maria es gemacht hat? Judas hat auf sie gezeigt und Judas hat sie verurteilt. Und meine Frage an uns heute ist, was ist wichtiger? Was der Heilige Geist uns sagt oder was Judas über uns denkt? Wie oft sind wir im Alltag unterwegs, wie oft sagt der Heilige Geist uns Dinge, die wir tun sollen, Dinge, wo wir gehorsam sein sollen und wir machen sie nicht aus Angst davor, was Judas denkt. Aus Angst davor, was Leute, die Jesus nicht mal nachfolgen, was vielleicht sogar noch schlimmer, andere Christen über uns denken, wie sie uns verurteilen, wie sie uns sehen. Wir machen die Dinge nicht, weil das, was Judas über uns denkt, uns wichtiger ist, als was der Heilige Geist gerade von uns möchte. Wir sind nicht bereit, Gott ein Opfer zu geben, das uns etwas kostet, weil wir nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Und der Preis für Jesu Nachfolge ist Verfolgung, Tod und so weiter und so fort. Da war mal irgendwas. Wir reden immer gern darüber, dass wir Autos geschenkt bekommen und dass der Heilige Geist kommt und Feier und Begegnung und Umfallen und Zappeln und all die schönen Dinge, die Gott tut. Und hey, I love it. Ich habe ein halbes Jahr bei mir in der Jugend über nichts anderes gepredigt, als darüber, dass der Heilige Geist uns begegnen möchte. Aber wenn wir nur schreien, Gott, begegne mir, Gott, tu mir Gutes, Gott, komm, tu das, tu dies, tu jenes, ich will dich. Und das kann noch so edel sein, das kann noch so intim sein, das kann noch so schön sein. Wenn wir nicht bereit sind, unser Leben auf den Altar zu legen und auszuradieren, was Judas über uns denkt, dann sind wir keine hingegebene Nachfolger. Johannes 15, Vers 7, Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann wird alles, worum ihr mich bittet, euch gegeben werden. Ich habe Jahre über diesen Vers gegrübelt, weil ich ihn nicht verstanden habe, bis es mir irgendwann kam, wenn ich in ihm bin, wenn Jesus und ich wirklich so eins sind, dass er in mir ist und ich in ihm, dann komme ich überhaupt nicht auf die Idee, über etwas zu bitten, was er nicht von mir möchte. Weil ich so in ihm bin, weil ich eine Maria bin, die nur Augen für ihn hat, die alles ausblendet, was um sie herum gerade passiert, die nur diesen Mann sieht und sagt, das ist, was ich tun muss. Ihm mein Alles geben, mein Parfüm auf seinen Füßen ausleeren. Wenn ich in ihm bin und er in mir, dann ist alles andere egal. Dann zählt nicht, was Leute auf meiner Arbeitsstelle über mich denken. Dann zählt nicht, was Leute in meiner Gemeinde über mich denken. Dann zählt nicht, wer mir vorwirft, dass ich falsch singe. Und mir wurde wirklich schon von Leuten so vorgeworfen, dass ich zu laut falsch singe. Aber ich singe gerne, ich singe laut und ich singe komplett falsch. I'm sorry. Wenn ich in ihm bin und er in mir, dann ist meine einzige Antwort, die ich auf ihm habe, dass ich ihm alles hinlege, dass ich alles auf seinen Altar lege. Und dann ist mir egal, was Judas über mich denkt. Maria war egal, was Judas gedacht hat. Und ich meine, Jesus gibt dir recht. Jesus sagt, hey, Judas, sie macht das Richtige. Aber wie oft, und ich zähle mich mal ein, wie oft haben wir Dinge schon nicht getan, aus Furcht, was Leute über uns denken. Und wenn die Leute um uns herum größer sind als unser Gott, dann sind wir technically Götzendiener, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Was passiert in solchen Momenten? Was passiert, wenn wir Jesus alles geben? Was passiert, wenn wir Jesus ein Opfer bringen, das uns etwas gekostet hat? Erste Chronik. David hat sein Opfer gegeben. Vers 26. Vers 25. David gab Arauna 600 Goldschekel als Preis für die Tenne. Dann Vers 26. Dann errichtete er dem Herrn ein Altar und brachte Brand- und Friedensopfer dar. Und als David betete, antwortete der Herr, er ließ Feuer vom Himmel auf den Brandopferaltar fallen. Erste Könige, ich glaube, müsste Kapitel 18 sein. Erste Könige. Elia kriegt von Gott aufgetragen, auf den Berg Karmel zu gehen. Und wo, wie viele waren, 250, bin ich ganz sicher, wo ein Haufen Propheten des Baals warten und mit ihm so einen kleinen Wettkampf machen, so sagen, hey, guck mal, lass mal abklären, wer hier der wahre Gott ist. Und die sind alle da oben und Gott sendet Elia da hoch. Und Elia muss eine Heidenangst gehabt haben. Ich meine, die hätten ihn einfach umbringen können, wenn sie gewollt hätten. Und sie legen diese zwei Stiere hin und sie sagen, okay, auf wessen Stier dieses Opfer, das Feuer fällt, der hat den wahren Gott. Und long story short, die Propheten versuchen den ganzen Tag alles Mögliche, nichts passiert und dann kommt Elia und Elia bringt dem Herrn sein Opfer. Das Opfer, das ihn sein Leben hätte kosten können, das Opfer, wegen dem er Angst hatte, das Opfer, wegen dem er sich hätte blamieren können, wenn nichts passiert, und er bringt ihm sein Opfer, er schüttet sogar noch Wasser drauf, um zu zeigen, hey, nichts, was ich tue, kann irgendwie diesen Stier anzünden. Und er bringt sein Opfer, er bringt das Opfer, das ihm alles gekostet hat. Und was passiert? Das Feuer fällt vom Himmel auf dieses Opfer. Feuer braucht etwas, womit es brennen kann. Feuer muss etwas konsumieren, ob das jetzt Holz ist, ob das ein Tier ist, whatever. Feuer braucht etwas zum Konsumieren, damit es brennen kann. Und es ist ein geistliches Prinzip, dass Feuer immer auf unser Opfer fallen wird. Der Moment, in dem wir Gott etwas hingeben, Gott ein Opfer geben, Gott etwas geben, das uns etwas kostet, dann wird sein Feuer fallen. Und wir reden oft über Erweckung, wir reden oft über all die Dinge, die der Heilige Geist tun will, aber es braucht erst ein hingegebenes Leben. Es braucht erst jemanden, der sein Kreuz auf sich nimmt, der für sich selber gestorben ist, damit sein Feuer fallen kann. Feuer fällt immer auf das Opfer, das wir geben. Gott wird sich nicht lumpen lassen, wenn wir ihm unser Alles geben, dass sein Feuer darauf fällt. Sein Feuer sieht vielleicht nicht immer aus, wie wir es gerade gern hätten, aber sein Feuer fällt. Ich habe erlebt, wie meine ganzen Teenager, wie sie Gott begegnet sind, wie sie die wildesten Sachen erlebt haben, wie sie die krassesten Begegnungen im Heiligen Geist hatten. Und dann habe ich aber den Shift gesehen, zu was passiert, wenn du Leute hast, die Jesus kennen und du dann aber mit ihnen drüber redest und ihnen sagst, hey, es ist schön, dass du Jesus begegnest, aber es ist mir egal, wenn du dein Leben nicht hingegeben hast. Wenn unser Sonntagmorgen, wenn das, was wir hier gerade machen, wenn das der Höhepunkt unseres geistlichen Lebens diese Woche ist, I'm sorry, aber dann kann ich auch nichts mehr für uns tun. Erzähl mir, mein Pastor, ich war 3 Jahre in Amerika, mein Pastor in Reading hat mir immer gesagt, don't tell me you love him here, when you don't love him here. Wenn unser Sonntagmorgen eine intimere Erfahrung mit Jesus ist, als unser Montagmorgen, in dem wir unsere Bibel lesen, dann ist das Opfer, das wir geben, wahrscheinlich ziemlich schnell abgebrannt. Und deshalb ist es einfach meine Einladung an uns heute, es ist meine Einladung an uns heute, dass wir uns fragen, okay, Heiliger Geist, was ist das Opfer, das ich dir heute geben soll, das mich wirklich etwas kostet? Wie gesagt, wenn ich etwas weiter verschenke, was ich umsonst bekommen habe, dann ist es kein Opfer. Wenn ich 100.000 auf dem Konto habe und 100 Euro davon weitergebe, dann ist es kein Opfer. Mein alter Pastor hat immer gesagt, ein Opfer ist es erst, wenn du dir etwas deshalb nicht leisten kannst. Wenn wir finanziell geben, es ist eine Spende, es ist großzügig und ich liebe es, es ist überhaupt nicht falsch. Aber ein Opfer ist es erst, wenn ich auf etwas verzichten muss, weil ich das getan habe. Ein Opfer für Jesus ist es erst, wenn ich auf Komfort verzichten muss, wenn ich darauf verzichten muss, dass andere positiv von mir denken, wenn ich etwas hergebe, wofür ich wirklich einen Preis zahle. Und ihr könnt gerne nach oben kommen. Wir werden gleich noch eine Zeit haben, in der wir einfach den Heiligen Geist hören können. Mein Team wird hier vorne stehen. Ihr könnt mega gern für euch beten lassen. Ob es jetzt genau dafür ist, ob es ist, hey, Heiliger Geist, zeig mir, was ich dir geben kann. Ob ihr vielleicht schon wisst, was der Heilige Geist euch gesagt hat, aber ihr Angst habt, es zu tun. Dafür kann man auch beten. Oder ob es irgendwas ist, was sie vorhin gesagt haben. Ich meine, Hannes hat über Heilung geredet. Wir haben die wildesten Heilungszeugnisse erlebt. Hannes trägt Heilung wie eigentlich niemand anderes in Deutschland, den ich kenne. Es ist krass. Wir hatten bei uns in den Jugendgottesdienst, wir hatten wirklich Leute mit einer Skoliose, mit 3 Kurven, ne, die einfach unter den Händen von einer Mitarbeiterin von uns einfach gerade wurde. So, wir haben wilde Sachen erlebt. Hannes trägt wirklich Heilung. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr euch vielleicht jetzt ganz kurz alle mal die Augen schließt, einfach im ganzen Raum, dass ihr jetzt die Augen schließt und dass ihr fragt, Heiliger Geist, was ist es, was ich dir geben soll? Was ist das Opfer, das ein Wohlgeruch zu dir ist, das ich dir diese Woche geben soll? Das ich dir auf der Arbeit geben soll? Das ich dir in meiner Familie geben soll? Dass ich dir in der Gemeinde geben soll. Wir bitten dich um ein neues Maß an Offenbarung. Wir bitten dich um ein neues Maß an Offenbarung für das, was du in unserem Leben tun möchtest. Wir bitten dich für ein neues Maß an Offenbarung für das, was wir dir geben dürfen. Jesus, ich segne diese Gemeinde. Ich segne sie mit einem noch größeren Hunger nach deiner Gegenwart. Ich segne sie mit einem Hunger, der so verzehrend ist, dass alles andere egal ist. Dass egal ist, was die Pharisäer denken, dass egal ist, was Judas denkt, dass egal ist, was Arbeitskollegen denken, dass egal ist, was Familienmitglieder denken, dass sie wie eine Maria sind, die einzig und allein Augen für dich hat. Und Heiliger Geist, sie sagen, komm und komm mit deinem Feuer.
sagen, Feuer Gottes, fall. Fall auf uns und konsumier alles, was wir sind. Konsumier alles, was wir dir auf diesen Altar gelegt haben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich wirklich für eine neue Offenbarung von dem, was du dir von uns wünschst. Von dem, was wir dir geben können. Jesus, ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir gar nicht anders wollen, als dir Dinge zu geben, die kostbar sind. David hat nicht den vollen Preis gezahlt, weil du es ihm gesagt hast. David hat den vollen Preis gezahlt, weil er es wollte. Weil er dich so sehr geliebt hat, dass er gesagt hat, ich will überhaupt nichts geben, was mich nichts kostet. Und Jesus, ich bitte dich für dieses Maß an Intimität, für dieses Du in uns und wir in dir Maß an Intimität, dass alles andere egal ist, als dass wir dir unser Alles geben. Als dass wir den vollen Preis zahlen, als dass wir das größte Risiko eingehen. Ich möchte euch wirklich einladen, wir würden gern für euch beten. Sei es für das, was wir gerade gehört haben, sei es für Heilung, sei es für eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Wenn Mara für euch betet, habt ihr eine gute Chance, dass der Heilige Geist euch paniert. Es sind wirklich Leute, die was tragen. Es sind Leute, die Geschichte mit Jesus haben. Wir würden gern für euch beten. Kommt nach vorne. Ich weiß nicht genau, ob wir jetzt singen oder Hintergrund spielen. Irgendwas wird passieren. Aber genau, bin es lieb für euch zu beten. Danke euch.
Vielen Dank für dein Interesse. Wir freuen uns über dein Feedback unter info@lebenswerk-weingarten.de. Weitere Informationen und die Aufzeichnung des gesamten Gottesdienstes findest du unter www.lebenswerk-weingarten.de.